HR Info. Das Interview.
Mit Oliver Günther. Rechtsextrem. So lautet der Titel des gerade gehörten Ausschnitts eines Liedes der Band Hauptkampflinie. Hauptkampflinie war viele Jahre lang eine der bekanntesten Bands in der Neonazi-Szene. Und Oliver Podjaski war nicht nur Sänger und Gitarrist der Band, er war auch selbst überzeugter Rechtsextremist in Kassel. 2009 war damit Schluss. Oliver Podjaski erklärte öffentlich seinen Ausstieg. Wie wurde Oliver Podjaski Neonazi? Was hat ihn am Ende dazu bewogen, aus der Szene wieder auszusteigen? Und wie beurteilt er die aktuelle Gefahr, die von militanten Rechtsextremisten ausgeht, angesichts der Flüchtlingsdebatte? Im Rahmen eines gemeinsamen Rechercheprojekts von HR Info und dem Hessen Fernsehen zum Thema Rechtsextremismus haben der Leiter des HR Fernsehstudios im Wiesbadener Landtag, Thomas Kreuzmann, und ich, Oliver Podjaski, besucht. Für HR Info das Interview. Herr Podjaski, vor rund zwei Wochen hat es in Köln einen Anschlag gegeben, ein Messerattentat auf die seinerzeitige Oberbürgermeisterkandidatin der Stadt, Henriette Reker. Als Sie gehört haben, dass hinter dieser Tat ein Rechtsextremist steckt, hat Sie das überrascht?
Überraschend tut mich das jetzt nicht. Ich sage jetzt mal, von Anführungsstrichen normalen Menschen höre ich Äußerungen, wo ich sagen muss, dass sie schon in die Richtung gehen, dass sie grenzwertig sind. Da höre ich von normalen Leuten, Mensch, am liebsten möchte ich denen die Hütte anstecken oder sonst irgendwas. Und das sind normale Menschen, das sind noch nicht mal welche, die der rechtsextremen Szene angehören.
Was löst das aus? Was ist die Ursache für solche Äußerungen?
Ich glaube, das ist die Angst vor dem Fremden. Sie sehen das täglich im Fernsehen, dass halt Tausende von Flüchtlingen zu uns kommen. Und die Leute wissen dann nicht, was sie erwartet, und bevor den Leuten irgendwie eine Chance gegeben wird, sich überhaupt mit denen auseinanderzusetzen und bevor gewartet wird, was überhaupt passiert, ob überhaupt was Negatives passiert, werden solche Gedankengänge verfolgt. Denen zünde ich die Hütte an, die wollen wir hier nicht haben, hier wird alles geklaut, Kriminalität, Drogenverkauf, ne? Da ist noch gar nichts passiert, da kommen solche Debatten auf den Tisch, ne?
Jetzt ist ja die Angst zum Beispiel vor Überfremdung, vor den Folgen dieser Flüchtlingswelle das eine, was viele Leute umtreibt. Der Schritt zu terroristischen Taten oder zu Anschlägen ist ja nochmal was ganz anderes. Sie waren früher drin in dieser rechtsextremistischen, neonazistischen, auch gewalttätigen Szene. Haben Sie so eine Idee, eine Ahnung, auch wenn Sie inzwischen draußen sind, ob sich da tatsächlich auch sowas Neues formiert wie Anschläge gegen Flüchtlingsheime?
Ich denke schon, ja. Ich denke, das ist auch das, auf was Rechtsextreme hoffen, auf eine Eskalierung der Situation, die auch immer von rechtsextremer Seite gefördert wird, gewünscht ist, die dann sagen, wir müssen jetzt auch mit Falschmeldung oder sonst irgendwas, wir müssen jetzt irgendwie das so schlimm darstellen, dass die Leute irgendwie handeln oder dass die auf die Straße gehen, siehe Pegida oder sonst irgendwas. Ja, im Prinzip die Leute aufhetzen, um irgendwie eine revolutionäre Situation herbeizuführen, um zu sagen, ja, jetzt endlich bewegen sich die Deutschen, jetzt gehen sie endlich auf die Straße, jetzt ist unsere Zeit gekommen, wo wir uns einschalten können. Wir sind die Volksvertreter, die wahren Volksvertreter, die extreme Rechte.
Also es gibt den Wunsch nach einer Art nationalen Revolution und nach einem Umsturz.
Unbedingt, unbedingt. Das ist die Ideologie, das ist in der ganzen rechtsextremen Szene von NPD bis sonst wohin, irgendwelchen freien Kameradschaften, das ist erwünscht. Daraufhin wird hingearbeitet.
Wenn Sie sagen, daraufhin wird hingearbeitet, und Sie haben ja auch schon angedeutet, da wird auch eine Stimmung geschürt, eine Stimmung, an der die rechtsextremistische Szene Interesse hat. Vor diesem Hintergrund, das, was im Moment im Internet passiert, zum Beispiel Facebook, da ist ja sehr, sehr viel Hass auch zu spüren. Glauben Sie, dass das von bestimmten Leuten vielleicht sogar gezielt gesteuert wird?
Ja, unbedingt.
Um die Szene auch aufzuputschen, weiter aufzuputschen?
Ja, um die Szene, um auch den Normalbürger, in Anführungsstrichen den Normalbürger oder den Bürger, der dafür empfänglich ist, um den auf die Seite zu ziehen, um irgendwie zu sagen, wir haben es euch ja schon immer gesagt, da wären irgendwelche Meldungen, das Land zahlt für Asylsuchende so und so viel Euro, dass der Bund dem Land so und so viel Euro gibt, wird dann ausgeklammert. Die Botschaft ist dann nur an den Menschen, der einzelne Asylsuchende kriegt so und so viel Euro. Das kriegt natürlich nicht der Flüchtling, das kriegt natürlich das Land für die Versorgung des Asylsuchenden. Aber das sind halt so platte, pauschale Meldungen, mit denen halt irgendwie eine Stimmung erzeugt werden soll.
Hat denn der Rechtsrock, wie Sie ihn auch ja selbst früher gemacht haben, die Aufgabe, da sozusagen Stimmung zu schaffen, vielleicht sogar Hass zu schüren? Oder welche Funktion hat der politisch gesehen?
Der Rechtsrock ist dazu da, der hat die Botschaft, der hat die Message aufzuwiegeln, Wut zu schaffen. Rockmusik ist oftmals eine aggressive Musik. Die kann man in ganz verschiedenen Formen ausdrücken. Ich kann über irgendwas singen, über soziale Ungerechtigkeit. Ich kann singen, wie mich der Alltag ankotzt oder sonst irgendwas. Ich kann alles Mögliche machen, aber ich kann natürlich auch die Rockmusik dazu nehmen und kann sagen, passt auf, die Missstände, die ich hier in meinem Land sehe, passen mir nicht und du bist dazu aufgerufen, das zu ändern. Und das ist genau das, was im Rechtsrock passiert.
Also Sie gehen davon aus, wenn ich Sie richtig verstehe, dass im Moment eine Menge Texte geschrieben werden rund um diese Flüchtlingsproblematik, die dann auch die Szene aufputschen.
Davon bin ich absolut sicher. Ich habe die rechte Musik nicht mehr im Auge. Aber so wurde es immer gemacht und so wird es auch heute sein. Da muss auch nur irgendwo der kleinste Anstoß sein oder irgendwo die kleinste Lücke sein, da wird da sofort reingegrätscht. Also es wird alles verwurstet und es wird alles bearbeitet, was irgendwie möglich ist.
In Bamberg ist jetzt kürzlich eine Gruppe von Leuten, die eine Menge neonazistischer Devotionalien, unter anderem auch Stahlhelme und so weiter, Fahnen, verbotene Symbole besaßen, aufgeflogen, die Attentate begehen wollte auf Flüchtlingsunterkünfte. Gehen Sie davon aus, dass dieser Massenzuzug von Flüchtlingen genau diese Gruppen motiviert, noch mehr zu machen und dass für eine Gruppe, die vielleicht auffällt und ausgeschaltet wird, andere nachkommen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die Leute sehen, dass jetzt irgendwann der Punkt gekommen ist. Wir haben diese Anschlagswelle ja Anfang der 90er Jahre gehabt, Hoyerswerda und sonst irgendwas. Und ich sage jetzt mal, von den Zahlen der Flüchtlinge, das ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit dem, die heute oder jetzt zu dieser Zeit kommen. Und das ist natürlich die Nachricht, wir müssen jetzt handeln. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist alles zu spät. Wir müssen jetzt das Volk mitreißen, wir müssen jetzt das Volk auf die Straße bringen, wir müssen jetzt was unternehmen, notfalls auch mit Gewalt, notfalls auch mit illegalen Mitteln. Das sind die Gedankengänge und das müssen die Gedankengänge sein, die diese Menschen haben.
Sie hören sich an, als würden Sie sich selber Sorgen machen.
Doch, ja, unbedingt, weil ich halt auch weiß, wie die Beweggründe, wie die Gedankengänge dieser extremen Menschen sind, mache ich mir da große Sorgen. Das kann nichts Gutes geben.
Was kann man aus Ihrer Sicht machen? Die Behörden des Bundes und der Länder waren ja auch schon, die Gefahr rechtsterroristischer Anschläge steigt. Haben Sie eine Idee, wie man dieser Gefahr begegnen kann?
Das ist natürlich schwierig. Ich denke, man kann nur eins machen, die Menschen, die schon in der Extremszene drin sind oder halt dabei sind, sich dort einzufügen, die dabei sind, reinzurutschen, diese Menschen mit, sag ich jetzt mal, mit Flüchtlingen zusammenzubringen, vielleicht ihnen mal anzubieten, die mal kennenzulernen, halt Vorurteile irgendwie auszuräumen.
Würde das funktionieren, wenn es tatsächlich zu so Begegnungen kommt?
Ich denke schon, wenn auch vielleicht nur in geringem Maße. Ich denke, man muss da irgendwo anfangen. Ne? Also natürlich, die Leute haben eine Schutzmauer um sich aufgebaut, ne? Wo auch Argumente dran abprallen sollen. Ne? Und die gilt es halt zu durchbrechen. Man muss halt irgendwie ihnen eigentlich ihre eigenen Paradoxe irgendwie aufzeigen und muss ihnen sagen, ja nun, schau mal hier, was ist denn jetzt mit ihm? Was hast du jetzt gegen den Menschen und wo sind jetzt deine Vorurteile? Ne? Jetzt, wo du ihm doch gegenüberstehst oder wo du jetzt, was ich mit ihm, Fußballspiel gemacht hast oder sonst irgendwas.
Ich finde den Begriff Schutzmauer sehr interessant, weil dahinter steckt ja, wenn ich Sie richtig verstehe, auch die Annahme Ihrerseits, dass bei vielen Rechtsextremisten, die haben einfach Angst.
Richtig, das war auch meine. Ich gebe das offen zu, ich bin ein Mensch, der eigentlich sein Leben lang Angst hatte. Der sein Leben lang Angst hatte, von der Kindheit übers Jugendalter. Ich hatte Angst und ich denke, wer Angst hat, baut sich auch irgendwie einen Schutzmechanismus auf, der fängt irgendwann an, eine Abwehrhaltung einzunehmen. Und ja, ist dann vielleicht auch bereit, da radikal halt gar nicht mehr zu fragen, ist das jetzt eigentlich richtig oder ist das falsch? Er sagt halt einfach, nein, ich wehre mich, ich mache jetzt die Schotten dicht und bin für Argumente nicht mehr empfänglich.
HR Info, das Interview mit Oliver Podjaski, früher Mitglied der rechtsextremistischen Szene, als Musiker einer der Stars der Szene in Deutschland und Europa, vor 6 Jahren aus der Neonazi-Szene ausgestiegen. Herr Podjaski, bevor wir über diesen Ausstieg reden, Wie sind Sie eigentlich damals in die Szene hineingekommen? Sie waren ja keiner von den Jugendlichen, denen das passiert. Sie waren schon ein erwachsener Mann.
Ja, das kann man so sagen. Ich denke, das war so, in meiner kompletten Jugend hatte ich so diese deutsch-nationale Einstellung. Ich bin in Berlin geboren und bin auch mit vielen ausländischen, meist türkischen Mitschülern zur Schule gegangen. Die haben auch teilweise nicht gut Deutsch gesprochen. Und ich hatte immer so das Gefühl von diesem Fremd in eigenen Land. Und da ich ja schon Probleme hatte, mit anderen, sag ich jetzt mal deutschen Mitschülern, irgendwie in Kontakt zu kommen, weil ich immer so ein Eigenbrötler war, hatte ich auch natürlich total Probleme jetzt mit irgendwelchen ausländischen Mitschülern, mich irgendwie auseinanderzusetzen. Für mich war das halt, die sind anders, die gehören hier nicht her. Und das wurde vielleicht auch so ein bisschen von meinem Elternhaus, da sind dann halt schon mal so Sachen gefallen wie die Deutschen waren gute Soldaten oder sonst irgendwas oder die Türken sind unhygienisch, die waschen sich nicht oder sonst irgendwas. So ist das schon mal in unserem Elternhaus gefallen. Und wo ich so als Jugendlicher rangewachsen bin, hatte ich dann immer so gesagt, Mensch, meine Eltern, die wählen schon seit so vielen Jahren, aber in Deutschland ändert sich nichts. Das war so meine Einschätzung. Und da habe ich gesagt, die müssen doch auch mal irgendwie eine Veränderung herbeiführen. Und es ist dann halt so, dass man sich dann halt irgendwas überlegt, was dann vielleicht irgendwie in die extreme Richtung geht. Und das ging dann schon los. Dann habe ich dann, das erste Mal habe ich dann irgendwie CDU gewählt und das zweite Mal dann schon NPD. Ne, da habe ich mir das angeguckt, was vertreten die. Es hieß ja dann Ausländerstopp, auch wenn Ausländer raus gemeint ist, aber sie haben dann auf den Aufkleber stand dann Ausländerstopp. Das erschien mir vernünftig. Und so ging das dann im Prinzip los. Also es war ein schleichender Prozess. Und irgendwann kam die Zeit der Republikaner. Und dann bin ich auch in die Republikaner eingetreten. Habe dann Kassenwart gemacht, eine kurze Zeit. Und ich habe ja immer in Bands gespielt. Habe damals Hardrock gemacht und irgendwann, wo sich meine Band aufgelöst hatte, kam irgendwann die Idee, meine Meinung, meine politische Meinung in Musik zu fassen. Und dann habe ich halt beschlossen, Rechtsrock zu machen und habe meine eigene Band gegründet. Das war, glaube ich, 1996. Da habe ich dann gesagt, so, wer möchte da mitmachen, und habe dann Schlagzeuger und Bassist irgendwo getroffen, wo man sich da auch immer getroffen hat auf irgendwelchen Veranstaltungen. Da gab es ja dann Heldengedenken, wurde halt ein Kranz abgelegt und danach wurde sich irgendwo im Saal getroffen, dann wurde halt wieder Bier getrunken, ne? Und da hat man dann Leute getroffen.
Also Sie sind im Grunde genommen über die Musik in die Szene reingekommen.
Über die Musik, ja.
Aber geendet hat es ja dann auch für Sie auch durchaus in einer militanten Szene, auch verbunden mit Gewalt.
Ja, ich habe das damals nicht so realisiert. Also wie gesagt, ich habe mir so gesagt, NPD, Ausländerstopp oder ähnliche Aussagen sind in Ordnung, aber es waren jetzt keine extrem ausländerfeindlichen Aussagen oder sonst irgendwas dabei. Ich muss dann sagen, wo ich dann auf die Konzerte gekommen bin, da habe ich dann ganz andere Sachen gesehen. Da wurden dann halt auch schon auf den CD-Tischen wurden dann halt andere CDs, auch teilweise mit Hakenkreuzen oder sonst irgendwas. Die wurden halt illegale CDs angeboten. Und wo ich dann gesagt habe, das hat mich dann am Anfang noch schockiert. Da habe ich gesagt, boah, ich habe gesagt, die drehen ja richtig durch hier, ne? Aber irgendwann, das war so eine Gewohnheit irgendwann. Irgendwann hat man das nicht mehr als schlimm empfunden, weil man das ständig gesehen hat.
Der Name Ihrer Band Hauptkampflinie, der klingt ja nun auch schon sehr militant. Da ist das Element Kampf drin. Es erinnert an kriegerische Handlungen und auch Ihre Songtitel, die dann in den Jahren danach kamen, die ließen ja an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig aus rechter Sicht. Bis zur Revolution, Rudolf Hess, der deutsche Adler und so weiter, der Nationalist. Gab es dann innerhalb Ihrer Musikerkarriere in der rechten Szene, Sie waren ja sehr populär und Ihre CDs werden ja teilweise heute noch gehandelt, obwohl Sie ausgestiegen sind, gab es da eine innere Radikalisierung bei Ihnen auch?
Ich denke schon, es ist natürlich, ich muss zugeben, man hat natürlich auch als Musiker, als Band, hat man um die Gunst des Publikums gebuhlt. Und nach dem Motto, give the people what they want, haben wir natürlich auch probiert, was im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten war, weil unsere Texte wurden anwaltlich geprüft. Wir haben jetzt nicht aufs Geradewohl getextet.
Haben Sie den Anwalt eingeschaltet oder der Produzent?
Das hat der Produzent gemacht.
Warum?
Der hat das, also wir haben die Texte eingereicht und der Produzent hat das dann dem Anwalt übergeben, geprüft, ja, weil er brauchte ja dann das anwaltliche Schreiben letztendlich, um das dann einem Indizierungsantrag oder sonst irgendwas gegenzuwirken, um dann zu sagen, ja, ich beauftrage jetzt auch denselben Anwalt, um dagegen vorzugehen, weil ich möchte ja die CD weiterverkaufen.
Ja, da ging es auch eben einfach ums Geschäft.
Und ja, hauptsächlich. Wie?
Aha,
hauptsächlich. Ja, hauptsächlich. Also, da möchte ich ganz ehrlich sagen, also da geht vieles nur ums Geschäft. Die Überzeugung wird dann auch gerne mal hinten angestellt. Da wird ein Haufen Geld umgesetzt und wer da irgendwie realistisch ist, auch innerhalb der Szene, der weiß das. Ja, wie gesagt, wir haben da sehr auch um die Gunst des Publikums gebuhlt und haben halt probiert, es halt auch, ich habe immer gesagt, so knackig zu machen, wie es geht.
Im Grunde genommen auch immer radikaler geworden, weil die Leute es auch immer radikaler...
Sie wollten das, also verbotene Titel, also nicht nur anwaltlich geprüfte, sondern richtig verbotene Titel, Musik von Lanzer, von Bands, die da verbotene Songtitel, offen rassistische Songtitel.
Lanzer wurde ja dann auch wirklich verboten, gell? Also da gab es ja auch ein
richtig,
Verfahren.
Richtig, ich glaube, das war dann sogar irgendwann eine kriminelle Vereinigung oder sonst was. Das war natürlich in der Szene noch ein Ticken beliebter und wir haben natürlich innerhalb dieser rechtlichen Grenzen haben wir natürlich probiert, an die Grenze zu gehen. Ne? Wir haben dann halt gesagt, okay, das darf man nicht, aber dann schreibst du es halt so und so um. Letztendlich wissen die ja, was gemeint ist. Das war auch irgendwie so eine Profilierungssucht.
H-Info, das Interview heute mit Oliver Podjaski, früher Mitglied der rechtsextremistischen Szene in Kassel, als Musiker über viele Jahre einer der Stars der Szene, vor 6 Jahren dann aus der Neonazi-Szene ausgestiegen. Herr Podjaski, 2009, da kam dann der Punkt, an dem Sie für sich entschieden haben, ich will raus. Gab es da so einen Schlüsselmoment?
Ehrlich gesagt hatte ich schon 2006 mal die Schnauze voll. Das lief so ab, dass ich gesagt habe, wer bin ich, anderen Menschen zu sagen, was sie glauben sollen. Und ich habe dann diese Musik ruhen lassen und habe ganz normal mir andere Musiker gesucht, habe in einer Hardrock-Band gespielt. Das war 2006, ja. Und ich habe dann den Fehler gemacht, muss ich ehrlich sagen, nicht an die Öffentlichkeit gegangen zu sein und zu sagen, pass auf Leute, mit mir nicht mehr, ich bin nicht mehr dabei. Und dann hat mich im Prinzip die Vergangenheit eingeholt. Wir waren zum Beispiel bei der Metal Battle vom Wacken Festival, haben wir uns beworben und wurden auch zugelassen. Und alle waren freudig überrascht und in Wiesbaden sollten wir bei der Ausscheidung spielen. Bis dann irgendwann ein Anruf kam von den Veranstaltern, die dann sagen, pass mal auf, mein Freund, was steht denn da alles im Internet? Was machst du denn da? Und solche Leute können wir jetzt nicht gebrauchen. Und dann war ich natürlich in Erklärungszwang und habe dann gesagt, ja, Mensch, Leute, ich habe damit ja aufgehört, ich habe jetzt eine neue Band und sonst irgendwas. Ja, und dann war ich natürlich, wo dann alles zusammenbrach wie ein Kartenhaus, dann war ich natürlich doof genug. Dann war für mich natürlich auch der finanzielle Anreiz. Dann habe ich gesagt, oh, Konto ist wieder überzogen, was machst du? Dann habe ich den ganzen Dreck weitergemacht. Dann habe ich dann im Prinzip von, kann man sagen, von 2007 bis 2009 habe ich dann wieder CDs aufgenommen, auch mit rechtem Inhalt und habe dann gesagt, gut, ist halt so. Weil man hat sich ja immer gesagt, wenn man zum Beispiel sagt, da hat jetzt irgendjemand einen Obdachlosen zusammengetreten oder totgeschlagen, gab ja die deutschen Sachen. Und dann hat man immer gesagt, sowas machen wir nicht, wir sind ja anständig, wir distanzieren uns von sowas. Ne?
Aber in Schlägereien waren Sie auch schon mal verwickelt.
Ja gut, das kam schon automatisch, wenn man in Kneipen ging mit Bomberjacke, Stiefel, dann waren natürlich Leute, die haben sich dann, da wird Alkohol getrunken, und die haben sich dran gestört, Mensch, hier bist du ein Rechter oder sonst irgendwas, dann gab ein Wort das andere und man hat dann nicht zurückgesteckt und schon ging das los. Ne?
Aber mit weitergehender Gewalt wollten Sie nie was zu tun haben?
Ja, wie gesagt, also wir haben uns da immer distanziert. Wir haben uns immer als die Besseren, wir haben halt gesagt, gut, es gibt diese Leute, die diese Anschläge machen, Obdachlose oder ist ja ganz egal, Behinderte oder sonst irgendwas attackieren. Und wir haben gesagt, das ist für uns Abschaum. Wir haben gesagt, so sind wir nicht. Wir sind halt die anständigen Rechten, die anständigen Deutschen. So haben wir uns gesehen. Und bis ich dann 2009, wo ich mir dann gesagt habe, ja gut, Junge, du legst denen aber die Argumente und im Prinzip die geistigen Waffen in die Hand. Du bist ein Zahnrad in diesem ganzen System und du kannst dich da nicht von der Schuld freisprechen.
Sie waren in erster Ehe mit einer Andalusierin verheiratet, sagten ja, Sie.
Richtig.
Und haben auch Auslandsreisen gemacht, haben nette Leute kennengelernt im Mittelmeerraum. Hat Sie das nicht zum Nachdenken gebracht, auch was um diese ganzen arischen und rassistischen Momente der Ideologie angeht?
Ja, das war auch so ein Zwiespalt, das stimmt. Man war da schon schizophren. Ne? Auf der einen Seite hatte man eine spanische Ehefrau, logischerweise gehörte dazu auch eine Familie, Freunde. Und auf der anderen Seite hat man irgendwas erzählt, die Deutschen sterben aus. Und man hat immer den Begriff, das nordische Blut, das arische Blut, das indogermanische Blut, ist es wert, weiter zu bestehen. Das ist so, hat man das dann so, hat man probiert, sich zu verteidigen.
Sie haben dann, Sie haben ja diese Schizophrenie, finde ich, sehr schön geschildert eben.
Ja.
Aufgrund dieser Erfahrung haben Sie ja dann tatsächlich auch gesagt, ich steige aus.
Richtig.
Wie steigt man aber aus der Szene? Man wird ja wahrscheinlich kaum zu seinen alten Freunden, Bekannten gehen und sagen, ich steige jetzt mal aus.
Ja, das war halt so, dass ich diesen Fehler, den ich da 2006 gemacht habe, dass ich mir halt gesagt habe, ich muss das öffentlich machen. Ich bin dann halt hingegangen und habe gesagt, so, diesmal muss ich es halt so öffentlich machen, dass es alle sehen. Und dann wird man dann schauen, was passiert. Ich hatte dieses Portal Eure Szene, wobei ich wusste jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt zur Antifa gehört. Nichtsdestotrotz habe ich Kontakt zu denen aufgenommen, habe gesagt, pass mal auf, möchtet ihr dann gerne mal ein Interview mit mir machen? Ich möchte aussteigen. Und dann haben die gesagt, du, für ein Interview haben wir jetzt nicht so die Zeit, aber schreib uns einfach mal auf, was so deine Gedankengänge sind und wir veröffentlichen das. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja gut, und dann ging es rund. Dann haben natürlich als allererstes sämtliche sogenannte Freunde und Bekannte angerufen, was da los ist. Viele wollten es nicht verstehen oder sonst irgendwas. Und ich habe mich dann halt probiert zu erklären am Telefon. Und da muss ich auch sagen, da haben eigentlich auch alle den Kontakt abgebrochen.
Sind Sie auch bedroht worden aus der Szene?
Ja, teilweise. Teilweise passiert das ja heute noch, dass Anrufe kommen, wo dann entweder möchten sie diskutieren, möchten Erklärungen haben. Oder sagen dann halt, du wirst überrollt. Wobei die dann auch meinen, dass ich irgendwie ein Spitzel bin für die extreme Linke, für die Antifa gespitzelt hätte oder sonst irgendwas. Ne?
Auf der anderen Seite sind es doch, glaube ich, etliche Linke, die ihnen den Ausstieg immer noch nicht glauben wollen. Die sagen, der Mann sieht aus wie ein Skinhead und wir glauben dem das nicht. Und sie haben da Schwierigkeiten, akzeptiert zu werden.
Das ist wohl richtig. Er sieht aus wie ein Skinhead. Ja, Haare habe ich jetzt keine mehr, das stimmt. Die Antifa, die extreme Linke, die haben da ein massives Problem. Wobei die, sage ich jetzt auch, ähnlich den Rechten nur das glauben, was sie glauben wollen. Die dann sagen, das passt alles nicht zusammen, das passt nicht, sowas haben wir ja noch nie erlebt. Ein Mensch, der jetzt so lange dabei war, der möchte jetzt nichts mehr davon wissen und seine Meinung hat sich komplett geändert. Wie kann denn das sein? Das darf ja gar nicht sein, das geht doch gar nicht.
Sie leben inzwischen in Norddeutschland, Sie betreiben in Lübeck ein Tattoo-Studio, Sie haben Familie, Sie haben Kinder. Ist der Ausstieg heute, 6 Jahre danach, für Sie ein abgeschlossenes Kapitel? Oder holt die Vergangenheit Sie auch heute immer noch wieder ein?
Ja, also abgeschlossen nicht. Also das ist ständig. Also da hat sich auch nicht viel geändert von jetzt 2009 bis jetzt. Da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ich habe immer noch, das war jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft oder was, wo Fußball gespielt wird, da kommen immer noch die Anrufe, wenn die sich dann Mut angetrunken haben. Meine Telefonnummer steht ja dann auch im Netz. Dann kommen halt die betrunkenen Anrufe von den Rechten. Meistens haben sie nicht viel Sinnvolles zu sagen. Oder die Situation halt in der Musikszene mit meiner neuen Band, wo dann hinter vorgehaltener Hand, hinterm Rücken, wo dann gesagt wird, du, das lass mal lieber, die nicht, wo man dann halt irgendwelche Anfragen mal stellt, wo man sagt, pass mal auf, Leute, können wir mal bei euch spielen oder sonst irgendwas und dann kommen dann keine Antworten mehr, dann weiß man schon, was los ist. Ne, also im Prinzip, also das Problem ist immer präsent. Das ist halt so das Erbe, was ich davon habe.
Das war HR Info, das Interview mit dem ehemaligen Rechtsextremisten Oliver Podjaski, der vor 6 Jahren aus der Szene ausgestiegen ist und sich heute klar distanziert von Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Mehr Informationen zum Interview, dazu Filmausschnitte und Bilder, sowie das gesamte Interview als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Eine Zusammenfassung des Gesprächs mit Oliver Podjaski können Sie am Sonntag auch im Hessen-Fernsehen sehen, in der Sendung De facto ab 18 Uhr. Mein Name ist Oliver Günther.